Ja, in der Apostelgeschichte haben wir ein Beispiel der Gemeinde in Beröa. Da steht, die forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Und das, denke ich, ist ganz besonders wichtig in dieser Endzeit, damit wir am Wort Gottes prüfen können, ist es wirklich Gottes Wille, ist es so, und dann danach dann auch entscheiden, nicht, ob es von Gott ist oder vom Satan. Und das dürfen wir dann, das heißt, wir sollten Gottes Wort immer wieder prüfen. Nun habe ich eine Frage, wir beobachten ja ähnliche Phänomene auch in der New Age-Bewegung, nicht? Ausgießung auch des Geistes nicht, aber Ausgießung, also ist im Grunde genommen fast eine Kopie, und das ist auch wieder ein Zeichen für die Endzeit und auch dafür zur Welteinheitsreligion, nicht? Das sprachst du ja auch an.
Ja, also diese Parallelen zur New Age-Bewegung sind tatsächlich sehr, sehr stark im Grund. Ja. Die charismatische Bewegung enthält viele Elemente des New Age. Wenn man sie gerade auch, sag mal, diese extremeren Strömungen innerhalb der Charismatik, da ist es unverhüllt, in den anderen ist es etwas verdeckt. Ernste Christen haben schon damals beim Ausbruch der Pfingstbewegung gesagt, das ist im Grund nichts anderes als Spiritismus. Spiritismus, der christlich getarnt wird. Und das ist ganz richtig, das sind dämonische Geister, die sich eben als christlich verbergen und tarnen, verstellen, die aber im Grund ganz ähnlich wirken wie die Finsternisgeister im Spiritismus, in der Zauberei auch. Wir haben also bei Charismatikern durchaus solche Erlebnisberichte, wo zum Beispiel auch berichtet wird von Austreten aus dem Leib, ja, diese bekannten spiritistischen Phänomene, dass man da plötzlich aus dem Leib austritt und sich von oben sieht, wie man da also, was weiß ich, liegt oder sitzt. Ja. Das sind zum Beispiel so Dinge, die wir immer wieder feststellen. Ja. Es gibt eindeutige Hellseherei auch in charismatischen Kreisen. Das ist auch etwas, was die naiven Leute verblüfft, dass dann zum Beispiel jemand sagt, hier ist jemand im Raum, der hat vor 20 Jahren einen Verkehrsunfall gehabt und seitdem ist er verbittert mit Gott und hat Groll und dieses und jenes. Persönliche Umstände kann der nicht wissen. Ja? Und dann sagt jeder, es ist Gott gewesen. Ja, aber das ist überhaupt nicht gesagt, sondern diese Phänomene der Hellseherei finden sich im Okkultismus ganz genauso. Ja? Zum Beispiel habe ich einen Charismatiker kennengelernt, der hat oder einen Film gesehen, der hat gesagt, hebt eure Hände und zeigt mir eure Handflächen, dann werde ich euch weissagen, wie die Zukunft aussieht. Ja? Das ist nichts anderes, als was die Spiritisten und Geistheiler auch machen. Und wir haben also an ganz verschiedenen Punkten Berührungspunkte, zum Beispiel ist ja eine sehr starke Strömung inzwischen in der Charismatik, diese Word of Faith, also Wort des Glaubens, Strömung, die im Grund, wie die Magie sagt, wenn du die richtigen Worte verwendest, dann bekommst du, was du willst. Yonggi Cho zum Beispiel hat gesagt, es gibt eine vierte Dimension, da kann jeder, der Glauben anwendet, bekommen, was er will, Reichtum, Erfolg, Gesundheit, alles, was er will. Und er hat praktisch gesagt, diese Dimension ist neutral, die Zauberer benutzen Gottes vierte Dimension, um Wunder zu vollbringen, und wir sollten es ihnen gleich tun. Wir sollten auch solche Wunder vollbringen mit Hilfe dieser Macht der gesprochenen Worte. Das ist nichts anderes als New Age und Zauberei, ja? Wo ein Charismatiker, und das war auch bei uns der Fall, immer mehr dahin kommen kann, dass er sagt, ich spreche in Existenz, ich setze Geld frei, ich setze den Geist frei, so können die sagen, das ist ja anmaßend, das ist ja verrückt, wenn man vom Heiligen Geist wirklich reden würde, über den kann ja kein Christ verfügen. Aber diese Leute verfügen über diesen falschen Geist, ja, und sie sagen, komm Heiliger Geist, und dann fallen hunderte von Leuten rückwärts und fangen an zu brüllen und zu zittern und sich zu benehmen wie die Tiere. Ja. Das kann gar nicht der Heilige Geist sein, aber diese Phänomene sind ganz vergleichbar dem Spiritismus und dem New Age, ja. Also von daher gesehen gibt es tatsächlich da starke Parallelen bis in Einzelheiten von bestimmten Lehren hinein. Auch die Art und Weise, wie die Heiler heilen, da werden wir morgen noch drauf kommen, ist ganz parallel. Ja, mit Durchströmungserlebnissen, dass da ein Kraftstrom, ein Wärmestrom spürbar sein muss und spürbar ist, wenn die Leute die Hand auflegen, dass sie eben durch Kontakt heilen, großenteils, ja, indem sie die Hand auflegen müssen oder dann sonst funktioniert es nicht. Ja. Das sind alles so Dinge, wo wir Bezüge zum Spiritismus sehen oder zum New Age.
Ja, es ist ja so, dass der Teufel immer den Menschen nach ihren Wünschen und Vorstellungen geht. Ihr werdet sein, wie Gott war ja die Hochverführung. Und ein führender Charismatiker hat gesagt, es ist uns gelungen, in fast alle Gemeinden, der Graham Hendrick war das, mit unserer Musik einzudringen. Also der Mensch wird in seinem Gefühl angesprochen und damit wird der Verstand ja weitgehend ausgeschaltet. Ne? Und das ist ja auch bei den Jesusmärschen überall. Und dann auch, dass sie verfügen praktisch über die Dämonen, ne? Dass sie die Gabe haben, immer wieder das eigene Ich. Und ich habe das erlebt, als ich Sprechstunde mal in Russland machte, in einer Gemeinde. Da hatte ein junger Mann hatte dauernd Angstträume und furchtbare Verfolgung. Und dann bin ich der Sache nachgegangen. Ja, vor 4 Wochen, sagte, hätten Charismatiker ihm die Hände aufgelegt. Dann. Und seitdem wäre das so. Ja. Und ich sagte ihm dann, ja, das ist eine Sünde, dass sie dem vertraut haben, sie können Buße tun darüber. Ja, ist nicht eine Wunderheilung auch möglich? Da war er schon gepolt in Richtung Wunderheilung, also nicht Buße, immer an der Buße vorbei versucht eben der Teufel die Menschen. Nicht? Und das ist aber für uns die einzige Möglichkeit, um frei zu werden, ist die Buße in vielen Dingen. Das hat uns der Herr, tut Buße, das Himmelreich ist nah. Und das sollten wir auch immer wieder wissen, denke ich, nicht? Dass wir diesen Weg der Buße auch gehen. Den bietet uns der Herr ja an, der dir alle deine Sünden vergibt, auch die spiritistischen Sünden. Nicht?
Ich überlege die ganze Zeit über New Age, hat doch ganz stark auch die Astrologie mit drin. Jetzt überlegt, New Age und Esoterik, wo ist denn das jetzt, wo ist die denn in der Charismatik? Da meine ich eher die Kritik an der
Es sind nicht alle Formen der heidnischen Religion gleichermaßen in der Charismatik wiedergespiegelt. Ja? Also was zum Beispiel jetzt stark kommt, auch in der Emerging Church Bewegung, das ist Mystik, Versenkung. Meditation, ja, das wird also in den Neokarismatischen, in der nächsten Welle, jetzt ganz stark betont und auch wieder die Brücke zu den katholischen Mystikern geschlagen. Ja. Aber es gibt selbstverständlich Dinge jetzt im extremen Heidentum, die werden so bei den Charismatikern nicht direkt wiedergespiegelt. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel hochinteressant, Arnold Bittlinger, einer der führenden Charismatiker in Deutschland der ersten Stunde, hat in einem Aufsatz geschrieben, dass praktisch aus seiner Sicht die Heilungstechniken der Schamanen in den unentwickelten Völkern ganz parallel seien zu den Heilungswundern der Charismatik und dass man doch in der Mission daran anknüpfen könne, dass die Leute ja Gott sozusagen schon erleben durch die Schamanen, wie er Wunder tut. Und dann könnte man ihnen zeigen, dass da eben noch mehr dahinter ist, ja. Anstatt also zu zeigen, dass das Teufelsbetrug ist, hat er gesagt, wir knüpfen daran an, weil das sind genau dieselben Wunder, wie wir sie auch erleben. Und er hat sogar gesagt, aus seiner Sicht sei Jesus der Prototyp eines Schamanen. Ja, das ist also eine grässliche Lästerung, die auch zeigt, dass der völlig verfinstert ist und dass der eigentlich ein New Ager ist, der sich christlich tarnt. Ja. Es gibt also immer wieder Übergangsformen, zum Beispiel auch die Agnes Sandford, ja, mit ihrer inneren Heilung, mit diesen... Das sind ja auch zum Beispiel ganz typische Okkult, auch New Age-Techniken, dass man einen Heilgeist herbeiruft. Da werden wir morgen noch drüber hören. Ja? Dass man zum Beispiel sagt, stell dir vor, Jesus kommt jetzt und nimmt dich auf den Arm, so wie du als kleines Kind da irgendeine Krise durchmachen musstest, Missbrauch oder eine schwere Krankheit. Und er tröstet dich jetzt. Stell dir das vor und dadurch geschieht Heilung an dir. Das ist nichts anderes. Das habe ich war selber mal im New Age auch gelesen, beschwör dir deinen inneren Arzt und der sagt dir dann, wie du geheilt werden kannst und stell dir vor, du bist gesund, dann wirst du gesund. Das sind also identische Techniken, ja? Aber nicht in allen Bereichen.
Nicht in allen. Die Agnes Sandford hat ja sehr stark in ihrem Buch Gottes lebendige Sprache zum Beispiel, hat sie diesen Sege Jung mit drin.
Naja.
Der wäre aber jetzt nicht im Sinne der Charismatik.
Doch. Doch, die Charismatiker sind ganz scharf auf Jung im Prinzip. Ja, ja. Also ich war zum Beispiel beim Christoph Hesselbart in Seelsorge, so ein Erzcharismatiker aus Baden-Württemberg, da im Schwarzwald unten, der hat Jungsche Traumanalyse gemacht. Ich habe selber 2 Jahre Jungsche Analyse hinter mir als Ungläubiger noch und deswegen habe ich das kenne ich das so ein bisschen, der hat jung, und es sind immer wieder diese Leute, also bei den Charismatikern gibt es mehrere von im auf der Seelsorgeschiene, die direkt sich auf Jung beziehen, die eben auch Träume im Sinne dieser Archetypen, also der dämonischen Mächte, die als Heilkräfte mit eingesetzt werden, benutzen. Da werden wir also morgen nochmal vielleicht ausführlicher drüber reden, aber da sind ganz deutliche Parallelen und auch Bezüge zum New Age sichtbar, in dieser, auch gerade eben in dieser Vorstellung von innerer Heilung. Ne?
Wir haben in der Mongolei Schamanen auch besucht, auch, und da möchte ich ganz kurz zwei Beispiele. Eine Patientin, ich wusste es vorher nicht, die guckte immer an mir vorbei und dann sagte sie, ja, früher war ich bei Jesus, jetzt bin ich Schamanenpriesterin. Ich weiß, dass Jesus große Macht hat. Ich habe Angst und zittere vor Jesus. Und was uns daran erinnert, auch an den Gerasener zum Beispiel in der Bibel, nicht, der auch da zittert. Also das war dieser Geist drin. Und es ist deshalb so gefährlich, weil es keine eigenständige Religion ist, sondern eine uralte Praxis, religiöse Praxis. Und wir haben dann auch einen Schamanenpriester dann gesehen. Christoph hat das auch gefilmt. Nicht? Also das Ziel ist, das schamanistische Weltbild ist, dass eine diesseitige Welt und eine gegenläufige Jenseitswelt. Und der Schamane bringt sich in Ekstase und durch die Ekstase hat er die Möglichkeit, wie er sagt, in die jenseitige Welt zu gehen. Und jemand, der krank ist, sagt man, dass die Seele ist verirrt ins Jenseits. Und da geht er unter Ekstase, versucht er die Seele aus dem Jenseits wieder zurückzubewegen, dass sie wieder herkommt. Ne? Das sind also die Vorstellungen. Diese Ekstase-Elemente dringen dann auch in die christliche Gemeinde ein. Und die haben wir die besucht, extreme charismatische Gemeinden, ne? Mit Rockmusik, lauter Rockmusik. Und das ist in den christlichen Gemeinden, tritt dann also auf. Das war schrecklich. Ne? Wir sind dann wieder rausgegangen. Dann, ne? Also deshalb gefährlich. Aber es gibt es in Deutschland auch schon, Schwarzwald gibt es auch Schamanen.
Ja, immer hier mehr. Auch am Wiengebirge.
Haben Sie hier auch einen?
Ja. Weiter ist ein Haus, eine Villa, so ein altes Haus.
Sollen wir da mal vorbeigehen? Oder?
Ja, da bieten Sie sowas auch an.
Nein, nein. Nur wenn der Herr uns dazu beauftragt.
Ja, ja. Das, ja. Ja, ja. Ja, und wie gesagt, diese Dinge, auch eben spirituelle Heilung und charismatische Heilung, sind ganz nah beieinander und viele Ähnlichkeiten, selbe Techniken, auch eben falsche Glaubensvorstellungen. Wie gesagt, Visualisierung ist eine Sache, die Macht des gesprochenen Wortes ist eine andere Sache, die eben direkt auch magischen Charakter trägt. Und es ist natürlich auch dieser Hunger nach ekstatischen Erfahrungen, also es ist mit Recht auch von Alexander Seibel und anderen gesagt worden, dass praktisch dieses Slain in the Spirit, also dieses Umfallen unter der Macht dieses falschen charismatischen Geistes, direkte Parallelen hat zu dem Shaktipat, zu den Dingen, die also die Gurus, die okkulten Gurus im Hinduismus und Buddhismus den Leuten verpassen, wenn sie ihnen die Hand auflegen oder sie berühren, dann passieren auch dieselben Dinge, dass die Leute übernatürliches Licht sehen, dass sie paradiesische Landschaften sehen, dass sie Gefühle von ganz starker Liebe erleben. Ist aber alles trügerisch und es verfällt auch alles wieder. Ja, das ist wie ein Höhenrausch, dem zwangsläufig immer auch die Depression folgt, das Tief, ja, die Leere, die Finsternis, ja, wie bei der Mystik auch. Und das ist ein Zeichen von Dämonenwirken. Ja. Also es gibt viele Parallelen, das heißt aber nicht, dass das völlig, jedenfalls im Moment noch nicht völlig identisch wäre. Aber wir müssen auch eines sehen, dass zum Beispiel durch die ganz massive Abwertung der Bibel und des biblischen Glaubens und durch die massive Aufwertung von sogenannten Offenbarungsbotschaften, Offenbarungserkenntnissen, kann in der Charismatik fast alles verkündigt werden, schon heute. Und es wird noch schlimmer werden. Also es gibt zum Beispiel, gut, ist jetzt kein Charismatiker, aber der Ivo Sasek, ja, auch so ein Okkultverführer, der behauptet, er wird direkt von Gott inspiriert und sei ein Prophet, der hat irgendwann jetzt gesagt, die Bibel lehre die Reinkarnation im Sinne des Hinduismus. Ja. Und seine Anhänger glauben ihm das und beten ihn fast an. Ja. Und dann genauso zum Beispiel, was auch sehr interessant ist, habe ich jetzt gelesen, im Umfeld der neuen apostolischen Reformation der radikalen Charismatiker, gibt es praktisch auch so eine Okkultlehre, die auch unter dem New Age verfolgt wird, nämlich, dass der Mensch zum Gottmenschen werden kann, dass der Mensch praktisch eine göttliche DNA habe, von der 97% nicht entfaltet und genutzt würden. Und wenn man die durch Gnosis, durch Erkenntnis entfaltet, dann wird der Mensch zu Gott. Er braucht auch keinen Gott, sondern er ist selber Gott. Und das ist ja pures New Age. Mhm. Kenneth Hagin sagt den Leuten, also einer von den Führern der Wort des Glaubensbewegung, ihr seid Götter. Glaubt es, ihr seid Götter. Wie Gott könnt ihr auch schöpferisch wirksam sein. Wenn ihr ein Wort spricht, so geschieht es, so wie Gott ein Wort spricht und es geschieht. Also die Lehre der Schlange pur, New Age pur, mitten in der charismatischen Bewegung, wird nicht von allen so extrem vertreten, aber fast niemand steht hin und sagt, Kenneth Hagin ist ein Verführer. Ja, dort gibt es keine Abgrenzung, dort wird alles toleriert, dort kann man Kenneth Hagin Bücher auch bei Büchertischen von Gemeinden finden, die selber sowas vielleicht nicht so extrem lehren würden, aber sie, ja, in dieser Bewegung ist fast jede Irrlehre möglich. Es gibt zum Beispiel auch Charismatiker und Pfingstler, die Gottheit Jesu Christi bestreiten, die Dreieinigkeit bestreiten. Ja. Jack Hayford gehört zu denen, einer von den führenden Lobpreisleitern. Ja, von dem singen alle die Lieder, Majesty und so. Da kümmert sich kein Mensch drum, dass der eine Irrlehre über den Herrn Jesus vertritt. Ja, das interessiert doch niemand. Er spricht doch auch in Zungen. Ja. Er hat doch auch den Geist, den Falschen. Ne? Also da merkt man schon jetzt, können da krasse Irrlehren, krasse unbiblische Lehren verbreitet werden und niemand widerspricht und es wird noch schlimmer werden, das ist ganz klar.
Also, was mich beunruhigt die letzte Zeit überhaupt, dass diese jungen Pastoren, die jetzt aus evangelischen Kreisen kommen, in den Gemeinden, die sind irgendwie so leistungsorientiert. Mhm. Und da wird nicht gelehrt, dass die Geschwister müssen im Glauben wachsen, dass wie man sich vom Geist Gottes leiten lässt, wie man im Überfluss leben nimmt, dass die Verheißungen im Glauben verwirklicht werden, wie das gemacht wird und alles. Da wird immer nur, ja, entdeckt eure Gaben, wofür Gott euch berufen hat, damit ihr euch in die Gemeinde einsetzt und immer, wir müssen moderner werden. Wir müssen auch modernere Lieder singen. Und ja, immer dieses, ich sitze dann und ja, damit der Ungläubige, wenn er kommt, werden wir diese alten Lieder singen, hier, da laufen die uns weg. Ich sage, Moment, wenn der Ungläubige hierher kommt und sich so wohl fühlt, dass er wiederkommen will, weil er sich so wohl fühlt, fühle ich mich unwohl. Das ist diese Verführung, man will Ergebnisse, man will irgendwie, wir werden gedrillt darauf. Ne?
Ja. Das ist eine verwandte Verführung, die Gemeindewachstumsbewegung, die übrigens eben die charismatische Bewegung auch beinhaltet, darin übergeht und die auch charismatische Elemente pragmatisch benutzt, um die Leute anzulocken, um die Jugend zu binden, um Action zu erzeugen, ein tolles Gefühl, damit die Leute hängen bleiben, ja, also Köder. Ne? Das ist also, das vermischt sich miteinander und das ist ganz klar, das ist nicht der Geist Gottes. Hier wird wahre Gemeinde zerstört statt aufgebaut. Ne? Das ist schon richtig.
Ja? Praktisch, ein bisschen tiefer runtergebrochen jetzt.
Ja.
Praxis, bei uns im Krankenhaus, diakonisches Krankenhaus, versuche ich gerade, einen Gebetskreis zu initiieren.
Ja.
Ich habe einen Bruder angesprochen, also Bruder, ich hab aus der Technik jemanden kennengelernt und habe über Glauben irgendwie so einen Spruch gebracht. Ich sage, hey, lässt eure Gott nicht und so. Dann sage ich so, lässt eure Gott nicht mal im Ernst und so. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Wie dem auch sei, habe ich irgendwann gefragt, wo muss ich mal nach Feierabend zusammensetzen, können wir mal beten, für das Haus beten, für uns beten. Und ja, macht er, wunderbar, wollen wir gemeinsam machen. Und auf einmal kommt der eine und sagt, ja, ich bringe aber noch einen Bruder mit, auch einen anderen, der kommt aus der charismatischen Bewegung. So. Und denke mir, naja, ich weiß, was er kommt, manchmal kommt, aber beten kann er nicht haben. Gemeinschaftlich. So. Wenn ich jetzt aber alles höre, ne, dass ein ganz anderer Geist dahinter steht, denke ich, da kann es ja doch schaden.
Ja, aber sicher.
Ja, ja.
Ich will.
Also ich doch nicht bei Abstand nehmen.
Ja. Also ich könnte nie mit einem Charismatiker zusammen beten, ja? Das geht leider nicht. Und zwar einfach deshalb, weil er auch ein völlig falsches Verständnis von Gebet hat. Weißt du, das ist dieses Teuflische. Ja? Klar, es gibt sicher auch Kinder Gottes unter den Charismatikern, ja, wenn auch nicht sehr viele aus meiner Sicht wiedergeboren sind, aber das gibt es ganz bestimmt. Aber sie sind unter einem falschen Geist und einer falschen Lehre. Ja? wenn die beten, dann zaubern sie im Prinzip. Ja? Und das ist nicht übertrieben. Zum Beispiel diese ganzen Lobpreislieder, die da praktisch sagen, Jesus, du bist König. Ja? Das wissen die Leute ja nicht. Aber dahinter steckt eine knallharte magische Irrlehre. Die sagen praktisch, Christus verwirklicht schon jetzt sein Reich, was ja nicht stimmt, sondern er wartet damit, bis er offenbar wird in Herrlichkeit. Er ist zwar der Herr über alles, aber er hat jetzt noch nicht sein Reich aufgerichtet, sonst sähe die Welt anders aus. Ja? Die muss anders aussehen, wenn Christus wirklich regiert. Nach den Charismatikern regiert Christus schon jetzt und zwar mit Hilfe der Proklamation der Gemeinde. Also Christus ist an und für sich kraft- und machtlos. Er kann nichts tun. Aber wenn die Gemeinde anfängt, im Glauben zu proklamieren, du bist König, du regierst über Deutschland, du bist der Herr über Stuttgart, dann fängt Christus an, etwas von seinem Reich zu verwirklichen. Und zwar nur in dem Maß, wie die Gemeinde mit den magischen Worten ihrer... Die können sagen, ich setze das Reich Gottes frei über Hannover. Ja? Ich setze das Reich Gottes frei. Und dann kann Christus wirken, wenn ich durch mein magisches Wort ihm die Erlaubnis gegeben habe. Das ist Lästerung, ja? Das ist antichristlich, das ist auch absolut nicht mit der Bibel in Einstimmung. Aber so denkt ein Charismatiker, ja? Deswegen sagt er dann, ich binde die Dämonen über was weiß ich, Hannover und jetzt wollen wir den Heiligen Geist freisetzen. Und das, der denkt auf einer magischen Ebene und ihnen wird gelehrt, wisst ihr, das einfache Gebet, Vater, ich bitte dich, das ist primitiv, ja? Das ist Anfängerchristentum, das wird gar nicht richtig erhört. Du musst das Geheimnis des vollmächtigen Gebets kennen und das ist, proklamiere, du hast selber die Macht. Ja? Und das muss man wissen, das sind wie Feuer und Wasser. Man kann mit einem Charismatiker, der von diesem Geist infiziert ist, aus meiner Sicht nicht wirklich beten. Ja? Und im Gegenteil, das Problem ist, dass dann auch zum Beispiel ungefestigte Christen, die vielleicht als dritte Partei mit in dem Gebetskreis sind, unter diesen Geist kommen, den der Mann ausbreitet, dem er anfängt zu beten. Ja?
Ich war mal in meiner Heimatstadt und mein Freund ist ein ungläubiger Mensch. Und die Frau war eine Atheistin auch. Und dann haben wir uns unterhalten, der kennt ja mich auch von früher, wir waren auch in einer Clique und der war jetzt hochgestiegen, großer Mafia-Boss, ne, die hatte ja das Sagen. Und dann haben wir uns unterhalten mit ihm. Und dann sagt er, ich habe ein Problem, ein Junge, der ist ein Jahr alt, 12 Uhr nachts fängt er an zu schreien, sagt er, bis wir nicht ins Bett nehmen. Und ich habe kein normales Leben mit meiner Frau mehr, sagt er. Das Kind immer dazwischen, sagt er, wir sind nach dem ganzen Tag nervös und alles. Dann hat er erzählt, ein Mönch kennt er aus Almata, kam also ihm auch ein Freund. Der ging ins Haus rein, hat nur die Luft geschnuppert und sofort gesagt, was für eine Macht. Dann erzählt er mir das auch, was für eine Macht. Der dann hat ins Kinderzimmer rein und wir da hier, verschiedenes da, hat er versucht. So erzählt er mir, stell dir vor, sagt er, was für eine Macht die haben, und erzählt mir das alles. Und sag ich, und das Kind schreit immer noch und liegt bei euch im Bett drin. Guckt er mich an, ja, hat nichts geholfen, ne? Und was hat er gesagt? Ja, die hatten aus Deutschland ein Bett, ein Himmelbett gemacht, das musste alles weg, haben sie alles weggeschmissen. Ne? Ich sag, siehst du, und das sag ich, wieso hört ihr auf diese, sag ich, Teufelsprediger? Ich sag, du kennst mich ja, ja. Könntest ja da ins Bethaus gehen, den Brüdern sagen, wären die gekommen, hätten die gebetet, einfach bei euch im Hause, sag ich, ne, wäre alles weg gewesen, sag ich, dieser ganze teuflisches Klimbim und alles. Und die Frau, die hörte mich an, früher hat er mir erzählt, diese Frau, hat die Frau gesagt, wenn ich höre, was du erzählst von Gott, von Christus, wie du lebst, das ist für mich ein Märchen, ich kann daran nicht glauben. Du zitierst immer die Bibel sagt sie, erklär das mit eigenen Worten. Ich sage, das kann man nicht rausnehmen, weil die Bibel gehört jetzt in mein Leben hinein, sage ich, weil daraus entsteht mein Leben jetzt in Christus. Und jetzt sagt sie, seitdem das Kind geboren ist, glaube ich alles. Wenn sie das schon nicht alle geholt haben, was die für Gelder nicht bezahlt dafür haben. Und das gab nichts. Und dann später, einen Tag später, sagt die Frau zu mir, hör mal, du bist ja auch ein Diener Gottes. Ich sage, ja, biblisch gesehen, sage ich, ich bin auch ein Diener Gottes. Sagt sie, wozu mussten wir jemanden holen, den wir nicht kennen? Ich kenne da, du kannst ja auch das Gebet sprechen. Ja, sage ich, ich kann das Gebet sprechen, aber ich muss mit dem Herrn Jesus erstmal darüber reden, ob er mir diese Erlaubnis erteilt. Mhm. Weil, sage ich, das sind geistliche Religionen, sage ich, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und wie es unter den Mafiosis immer geht, na gut, sagt er, okay, du regelst die Sache mit deinem Herrn und dann sagst mir das Ergebnis. Ich habe mit dem Herrn gesprochen, habe gefasst, gebetet, sei Herr, worauf muss ich mir einlassen, gibst du mir diese. Aber sei, du musst mir auch die Vollmacht dann geben, wann hier auf einmal ich mit Dämonen zu tun habe, dass ich auch in aller Vollmacht und Kraft auftreten kann, damit dein Name nicht verleugnet wird, weil du siehst, wie weit das hier in diesem Hause gekommen ist. Ich will, dass dein Name verherrlicht wird, dass diese Menschen sehen auch, dass die gleichgültig gegenüber die, für die sind die nicht gleichgültig, dass die auch zur Erkenntnis die Wahrheit kommen. Dann kam ich hin und sagte, na, hast du die Sache geregelt mit deinem Herrn? Sag, ich habe geregelt. Und was ist das Ergebnis? Ich sage, ich habe die Erlaubnis gekriegt. Okay. Und dann haben wir, abends habe ich dann die Bibel gelesen, ich habe denen auch eine geschenkt. Und dann habe ich gesagt, erklärt, wie das alles ist. Und sage ich, ich werde jetzt mich niederknien, ich werde beten zum Herrn Jesus, ich werde das Gespräch führen. Ihr muss ganz genau zuhören, was ich sage. Und wenn ihr damit einverstanden seid, was ich zum Herrn sage, dann müsst ihr auch Amen sagen. Amen bedeutet wirklich, das ist so, wir wollen das so haben. Sage ich, ist es okay? Okay, ich habe gebetet. Und die haben Amen gesagt und das stimmt auch, was du gesagt hast. Ein halbes Jahr tauchte er in Deutschland auf. Und haben wir mit ihm ins Gespräch gekommen. Und das Erste, was er zu mir sagt, du, dein System funktioniert 100%. Ich sage mir so, in meinem Haus, nach dem Gebet, hat sich die Luft verändert. Das Kind ist am nächsten Tag geschlafen. Und in meinem Haus, sagt er, kann keiner Karten legen mehr. Und sagt, und dieser Mönch, der ist die Schwelle meines Hauses nicht übertreten. Der hat mich, sagt er, ein halbes Jahr später hat er mich getroffen, auf der Straße hat er ihn getroffen. Komm rein, sagt er, wollen wir Tee trinken? Nein, sagt er, ich habe keine Zeit, eine Ausrede gefunden. Und ich habe ihm gesagt, sage ich, wirst du sehen, dass für diese Teufelsdinger wird das nicht vergebens sein, das Ergebnis, was heute hier passiert ist. Und der hat ihn gefragt, was ist in deinem Hause passiert? Die hat ihm das Datum genannt und die Uhrzeit, wann das Gebet stattgefunden hat. Das hat er mir erzählt. Mhm. Das ist, wenn man sieht, und das hat ein ungläubiger Mensch erzählt, solche Dinge und Sachen. Und ich habe damals gesagt, die Diener des Teufels, die könnt ihr immer erkennen, indem, dass die versuchen, ihre Macht zu demonstrieren, was wir sind, wir sind. Das sind die Teufelsdiener. Die Diener des Herrn sind demütig. Warum? Weil der Herr Jesus auch demütig war. Mhm. Und das habe ich nur den Ungläubigen gesagt. Wie ihr sollt unterscheiden, die Diener des Herrn Jesus Christus und die Diener des Feindes. Mhm.
Dann hoffen wir, dass das Zeugnis ihn auch zur Umkehr bringt. Ja, ne? Ja, aber es ist interessant, wie gesagt, bloß so als Ergänzung, dass führende Charismatiker zum Beispiel eben auch gerade die in dieser Dämonenaustreibung engagiert sind, selber dermaßen auch in Spiritismus verstrickt sind, dass zum Beispiel ein C. Peter Wagner und andere gesagt haben, sie salben ihre Türschwellen und Fenster mit geweihtem Öl und mit Weihwasser der katholischen Kirche, um die Dämonen fernzuhalten. Ja, die haben also selber Angst vor diesen Dämonen und fühlen sich praktisch von denen belästigt, weil sie ja gar keine wirklichen Diener Christi sind, ja, sondern sich auf Spiritismus und Zauberei eingelassen haben. Und dann greifen die zu solchen Mitteln, dass sie sagen, es funktioniert, wenn ich praktisch geweihtes Öl an meine Tür streiche, dann kommen die Dämonen nicht rein in meine Wohnung. Ja. Also bloß auch wieder heidnischer Aberglaube. Ja. Es ist eine Ebene eigentlich mit den Spiritisten. Ja.
Aber was ist jetzt, wie kann man das verstehen? Das sind kluge Menschen, die gehen her, wie auch das, die Jesusmärsche da in Berlin, die Bundeshauptstadt. Wo man, ja. Wenn man die Bundeshauptstadt von Dämonen freigebetet haben, mhm. dann haben wir doch da die Machtzentrale ja, erreicht.
Dann kommt die Erweckung.
Aber das sind doch kluge Menschen, die müssen doch jetzt erfasst haben, dass gerade das Gegenteil ist eingetreten. Das ist die Hochburg der Homos.
Ja, ist klar.
Und Homos ist Sodom und Gomorra in Hochkultur.
Ja.
Diese klugen Geister, wie dieser Heinrich Rust, der ist auch bei der sogenannten geistlichen Gemeindeerneuerung.
Ja, klar.
Das sind doch alles kluge Geister, Doktortitel und was weiß ich.
Das ist also völlig uninteressant.
Das kann man nicht mal selbstkritisch sagen. Nee. Kritik ist wahrscheinlich überhaupt ein schwieriges Wort in der Charismatik, glaube ich. Das darf nicht zugelassen
werden. Nee, das Problem ist einfach, die Leute sind ein Stück beeinflusst, bei Ungläubigen sogar besessen von einem dämonischen Geist, der sie verblendet. Ja? Ich habe das ja vorher gelesen. Seid erblindet und seid verblendet. Und es passiert. Das heißt, ein vernünftiger Mensch, der vielleicht in der Arbeit als Forscher irgendwelche hochkomplizierten mathematischen Formeln löst oder als Führungskraft täglich effiziente Entscheidungen fällen muss, in geistlichen Dingen denkt er wie ein Schamane, ja? Der ist verblendet, der sieht nicht mehr die biblische Wahrheit, der fällt auf die gröbsten Betrüger rein. Ja? Schlimmes Beispiel, Wim Auvenel, ja? ein früher bibeltreuer Ausleger und hochbegabter Professor, Doktor, ja? Der übrigens seinen geistlichen Fall damit begonnen hat, dass er einen Doktor der Philosophie, der Psychologie und der Theologie gemacht hat, obwohl er eigentlich genau gewusst hat, dass er es lieber hätte bleiben lassen sollen. Ja, dieser Mann sitzt ein paar Jahre später zu Füßen eines der primitivsten Zauberer und Falschpropheten von Afrika, dem T.B. Joshua, von dem die Pfingstler in Afrika sagen, der sei ein Spiritist und ein Zauberer und das will was heißen, wenn die Pfingstler in Afrika sowas sagen, ja. Und sagt praktisch, das ist ein Mann Gottes, ein Heiler und ein Prophet und dem ordne ich mich praktisch unter, ja. Also höchst intelligent, ja. Ausgesprochen clever und klug und früher mal biblisch fundiert gelehrt, ja, hat selber gelehrt, wurde gelehrt und ist jetzt nicht mehr in der Lage, den primitivsten spiritistischen afrikanischen Teufelsdiener von einem Mann Gottes zu unterscheiden. Verblendung, ja, das passiert und ist auch ein Gericht Gottes. Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott und Intelligenz und menschliche Cleverness schützt nicht vor den gröbsten geistlichen Irrtümern. Und das ist auch ganz unsinnig. Manche Leute haben schon gesagt, ja, die Pfingstbewegung, das seien so sozial schwache Schichten und so weiter. Also von den Charismatikern zumindest stimmt das überhaupt nicht. Ich habe jede Menge hochintelligente Business People und auch übrigens Ärzte und medizinisches Fachpersonal kennengelernt in der Charismatik. Leute, die ihren Kopf sehr wohl benutzen konnten, wenn es um andere Dinge ging. Aber da haben sie ein Stück ihren geistlichen Verstand abgegeben, indem sie diese Geistertaufe angenommen haben und werden von finsteren Geistern gesteuert.
Bruder Fermt, Frage persönlich. Ja. Du sagtest, dass du also in der Pfingstbewegung warst, dass du auch in Zungen geredet hast.
Ja.
Ja. Wie kamst du dann zur Erkenntnis, oder Gott hat dir das geschenkt, wie bist du das Zungenreden losgeworden? Hast du Buße getan und dann war das weg, oder?
Ja gut, ich meine, das war stufenweise. Ach so. Wir hatten erkannt praktisch, dass der charismatische Geist in dieser Bewegung ein falscher Geist ist. Wir haben aufgehört, in Zungen zu reden und haben auch nie
einfach
wieder in Zungen geredet.
Buße,
ja?
Buße darüber getan.
Ja, ja. Aber der Punkt ist, die eigentliche Buße kam erst später. Wir haben dann 2 Jahre später, haben wir uns erst wirklich losgesagt von diesem falschen Geist. Ja. In der Zwischenzeit waren wir immer noch unsicher, ob nicht die Heiligungspfingstler, also die konservativen Heiligungspfingstler, doch echt sind und nur die Charismatiker verführt sind. Ja, da waren wir noch ein Stück im Unklaren, aber in dem Moment, wo wir uns von diesem falschen Geist im Namen Jesu Christi losgesagt hatten, war alles vorbei.
Ja, sofort.
Ja? Aber wie gesagt, das Zungenreden hatte ich schon vorher aufgehört, weil ich überzeugt war, dass mein Zungenreden auf jeden Fall falsch war.
Also nur intellektuell oder Buße darüber getan?
Nee, ich habe schon auch Buße darüber getan, ja, aber ich habe, das ist ja auch eine Willensentscheidung. Ja. Ja? Also ich meine, sagen wir so, bei einem wiedergeborenen Gotteskind kann dieser falsche Geist auch nicht in Form von Besessenheit wirken. Ich bin zum Beispiel auch nie umgefallen, obwohl ich mir das eine Zeit lang mal unter Tränen gewünscht hatte, ja, und gesagt habe, Herr, warum vergisst du mich, warum segnest du mich nicht auch so wie die anderen? Im Nachhinein war ich froh, Ja, aber das habe ich immer wieder festgestellt, Leute, die als Wiedergeborene in diese Bewegung reinkommen, erleben die extremen Manifestationen dieses Geistes nicht in diesem Maß. Der Heilige Geist wirkt sozusagen da immer noch wie so eine Bremse, ne? Dass es zum Schlimmsten nicht kommt. Aber sehr wohl Irreführungen, falsche Führung, falsche Eindrücke, falsche Lehre, Verblendung in Bezug auf die Bibel, das passiert trotzdem. Aber das Extreme passiert im Prinzip bei Leuten, die besessen sind, die gar nicht den Heiligen Geist haben, wie den Todd Bentley oder John Wimber oder so. Die sind aus meiner Sicht nicht wiedergeboren gewesen, sondern waren falsche Apostel und falsche Propheten.
Ist ja auch so, gerade wenn ich nur ergänze, so mit dem Hände auflegen. Also nach dem Vortrag kam von mir, kam einer, ja, war wunderbar, darf ich Sie segnen, und wollte mir die Hände auflegen. Ich sage, Hände weg hier. Das muss man also auch da aufpassen, nicht?
Ganz gewiss, ja. Das ist ein Okkultkontakt.
Ja, ja. Nicht? Das,
über diese Heiligung reden Sie dann noch drüber?
Nee, eigentlich jetzt. Ja gut, morgen wegen dem Geistestaufe-Thema, da kommt es schon nochmal raus. Ja, da kommt es schon nochmal zum Ausdruck. Ja. Ja.
David Brillerson, der hat doch jetzt vor drei Vierteljahren gesagt, dass er nicht mehr möchte, dass in seiner Gemeinde Zungen geredet wird, weil das so viel Chaos
Ja. Ja, der David Wilkerson ist zum Beispiel einer von den konservativen Pfingstlern, der aber trotzdem total verführt ist, der aus meiner Sicht auch zu den falschen Propheten der Endzeit gehört. Er hat ja verschiedene Prophetien gemacht, wo er auch die Torheit besessen hat, ja, auch zeitliche Angaben zu nennen. Der Herr hat mir gesagt, in 10 Jahren wird das und das passieren oder bis in 10 Jahren. Und wenn man das Ding 20 Jahre später liest, die Vision heißt es, ja, dann muss man sagen, das ist sowas von daneben, ja. Also im Alten Testament hätte er dafür gesteinigt werden müssen, ja, weil das einfach eine Lügenprophetie ist, ja. Das ist nicht vom Herrn gewesen, ganz klar nicht, ja. Und das sind zum Beispiel so Dinge, du erlebst es, dass irgendwelche Heiligungspfingster sagen, alle Charismatiker sind vom Teufel und kommen in die Hölle, ja. Oder die sagen, der ist ein falscher Prophet, der ist ein falscher Prophet, aber ich habe den echten Geist, ich kriege die Inspiration von oben. Ja, da denkst du, liebe Leute, ja, nur die anderen sind alle falsch, aber ich bin echt. Ja, die Schlimmsten sind die, die sagen, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung, ich blicke bei allen durch, was bei ihnen falsch ist, aber bei mir kann gar nichts falsch sein, weil ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Und das sind dann die schlimmsten Verblendeten. Ja? Also das, da wundert dich gar nichts. Das heißt noch gar nichts, wenn jemand sagt, bei mir gibt es kein Zungenreden. Zum Beispiel Hermann Riefle von Altensteig, der unser falscher Prophet war, im Grunde ein extremer Charismatiker, der mit Yonggi Cho zusammengearbeitet hat, der intern zum Beispiel gesagt hat, ich bin Apostel für Deutschland. Wenn ihr im Segen arbeiten wollt, ihr müsst euch mir unterordnen. Das haben wir gemacht, das haben wir geglaubt eine Zeit lang. Ja? Aber der hat zum Beispiel gesagt, bei mir gibt es diese Dinge nicht wie Trunkenheit im Geist und Umfallen und Schreien. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben Pietisten als unsere Kunden, die werden da bloß verschreckt. Und sowas machen wir nicht. Unsere Gottesdienste laufen schön ordentlich. Ja, damals war ich empört als Pfingster. Habe ich gedacht, wie kann der den Heiligen Geist so manipulieren? Wenn der Geist doch das wirken will, dann kann man doch nicht sagen, das gibt es bei uns nicht. Ja? Aber das war mir völlig klar. Das ist auch Taktik. Zum Beispiel auch der Peter Wenz, der ein Extremstpfingstler ist mit lauter Irrlehren, der hat auch zum Beispiel ab einem bestimmten Punkt, wo er wusste, er wird von der Allianz und von Verfassungsschutz oder zumindest von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen beobachtet, hat er auch gesagt, bei uns kein Umfallen. Ja? Es läuft alles schön positiv. In den internen Treffen, da kugeln sich und rollen sie sich und schreien rum und so, ja, aber nicht mehr in den großen Versammlungen draußen. Ja? Und das ist Taktik. Das heißt noch lange nicht, dass jemand sich sozusagen wirklich von dem Geist dieser Bewegung gelöst hat. Dafür braucht es, wie der Manfred gesagt hat, Buße, eine bewusste Loslösung von dem, worauf man sich auch eingelassen hat, bewusst und willentlich. Sonst kommt man da nicht frei.
Was ich sehr oft nicht verstanden konnte, meine Brüder im Glauben, mit denen ich aufgewachsen war, in der Ukraine, später sind die alle verehrt. Und wenn ich mir daran denke, die Gespräche, die Gemeinschaft, was wir immer zusammen hatten, wie die den Herrn Jesus lieb hatten, die würden sich zum selbst verbrennen lassen, die würden gehen ins Gefängnis überall hin, für das Evangelium. So waren die. Ja. Einer kannte das Neue Testament fast auswendig, die andere. Ich war gegenüber diesen Brüdern gar nichts. Ich war damals zum Glauben gekommen und wir hatten so unser kleiner Freundekreis, so aus verschiedenen Gemeinden war das Brüder, aber ich war immer hoch begeistert von denen.
Waren das Pfingster oder, nee, oder
das waren
normale Baptisten?
Gemeinde, ja, aber junge Brüder, die brannten ja für den Herrn und alles. Und ich musste ja auch die Schule durchgehen, die Schule, wo der Herr mir auch einiges belehrt hat. Und was ich nachher nicht verstehen konnte, ich sage, ich habe dem Herrn gebetet, Herr, warum? Die haben ja dich so lieb gehabt, wärst du es zugelassen, dass die alle verirrt sind. Ich kann es nicht zusammenbringen, wie kann das sein? Weil die haben die haben studiert, die schrieben Tag und Nacht, gefastet, gebetet, die waren so eifrig und ich war nicht so einer. Warum? Und er hat mir die Antwort gegeben, weil die mir die Ehre nicht gegeben haben.
Nicht die Ehre.
Ehre. Die haben mich nicht geehrt in ihrem Leben. Die waren immer unzufrieden. Die haben sich irgendwas in den Kopf gesetzt, wie die müssen erstmal wehren, dass ich sie gebrauchen kann. Das heißt, da wurde mir es klar geworden, dass die haben studiert, die haben den Watchmani auswendig gelernt, die ganze Bücher durchstudiert, die haben alles Mögliche gelesen, die Literatur geschluckt und die versuchten sich zu kasteien, um Gott gefällig zu werden, dass Gott sie gebrauchen kann. Ansonsten, so wie sie sind, kann er sie nicht gebrauchen. Und da wurde es mir klar, mit mir ging es ja anders. Ich war nicht so einer, so begeistert davon, weil ich gesehen habe, im Vergleich mit den Brüdern hier. Aber ich lernte dadurch, dass in Kleinigkeiten der Herr sich offenbarte. Und das war der Unterschied. Warum? Weil die ihm nie die Ehre gegeben haben. Die waren immer unzufrieden. Das war ihnen immer zu wenig. Man muss mehr tun, man muss dies. Und wann wir erstmal das erreichen.
Ja, und wohin sind sie dann verirrt?
Einer ist bei den Pfingstlern gelandet, der andere ist bei der Hure gelandet, durch seine Überheblichkeit, durch die Erkenntnis, dass er das Neue Testament kannte, er wollte nur das Wort Gottes studieren. Den dritten hat er aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil er auch in einem Irrgeist verfallen war, fing an, eine Lehre zu verbreiten. Und so, einer nach dem anderen. Ich kann denen sagen, die Ältesten der Gemeinde sagen, Willi, den haben wir noch so lange geduldet, weil er der beste Freund von dir war. Ich sage, meine Brüder, wo der Jesus, sage ich, ist, da hört meine Freundschaft auf. Und sage ich, wenn er bei der Hure gelandet ist und das Leben schon so viel geführt hat, da sage ich, musst du dir schon längst ausschließen aus der Gemeinde. Ja, aber für mich war es interessant, wie kann sowas passieren? Und wenn ich höre, diese Führende, auch sehr viele ehrlich gläubige Christen verfallen diesen Geist und laufen dahin und dann knallt es bei denen. Ne? Und für mich ist das eine Erkenntnis geworden, weil die immer unzufrieden sind mit dem, die versuchen, irgendetwas für Gott zu machen. Und dann vergeht die Zeit. Ich habe seinem Bruder auch gewarnt. Ich sage, pass auf, eine Mahnung, die zweite Mahnung. Und der dritte gibt es nicht mehr. Da kommt der Irrgeist und der verführt dich seit und da bist du weg. Und da bist du genauso wie die. Nein, passiert nicht. Ich sage, wirst du sehen.
Ich meine, eine Sache ist ganz sicher so, und das hat sich in der Pfingstbewegung immer wieder gezeigt, seelsorgerlich, dass praktisch der Wunsch nach religiöser, nach einem falschen Mehr, dass der gefährlich sein kann. Ja? Es gibt ein biblisches Mehr, und das ist, er aber muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ja? Das heißt, ein weniger von mir, dass der Herr mehr von mir hat, aber es gibt auch eine religiöse Aufgeblasenheit des Ichs, dass man sagt, ich will mehr Vollmacht, ich will auch Weissagen können, ich will auch Offenbarungen, ich will etwas Besonderes sein. Und das ist ganz sicher ein Anknüpfungspunkt, war es auch bei mir, für den falschen Geist, wo ich da reingekommen bin, wo der Teufel einen Haken gehabt hat in meinem eigenen fleischlichen Stolz- und Selbstverwirklichungswunsch. Und das ist auch schöne Sache. Es wird im Grunde niemand völlig ohne eigene Verantwortung in so eine Verführung hineingezogen, sondern da gibt es einfach Dinge, die das, an das Fleisch appellieren. Ein primitives Beispiel: Uns hat also der Verführer da, der falsche Prophet von unserer Gemeinde, hatte mal so ein paar Männer in so einem Hauskreis zusammen und dann hat er so die Augen geschlossen und hat gesagt, der Geist Gottes hat mir geoffenbart, dass jeder, der hier anwesend ist, einmal eine führende Rolle im Reich Gottes spielen wird. Stellt euch mal vor, wie raffiniert. Ja? Da hast du gesagt, oh, ich bin zu großen Berufen und wer weiß, was meine Karriere ist? Der Prophet, an den muss ich mich jetzt halten. Ja? Und so, ja, mit Speck fängt man Mäuse. Und das habe ich auch manchmal drüber nachdenken müssen, ja, wie raffiniert das ist. Ja? Ich weiß, wie zum Beispiel einer jungen Frau geweissagt wurde, auch von den Charismatikern, da war so irgendeiner da, der hat die Hände aufgelegt. Und dann ging es los. Du wirst in die entferntesten Gegenden der Erde ziehen, du wirst die Hölle plündern, du wirst es erleben, wie Hunderte und Tausende sich durch dich bekehren. Ja, und später habe ich die Frau da mal so ein bisschen verfolgt, die hat dann irgendwann mal geheiratet und ist dann eine Hausfrau mit zwei Kindern in Ludwigsburg geworden. Ja, die war nie an den Enden der Erde, da haben sich nie Hunderte bekehrt. Es war eine Lüge nach der anderen, die da geweissagt wurde. Aber ich bin etwas ganz Besonderes. Und wenn ich diesem Geist folge, dann wird Großes durch mich passieren. Das ist immer wieder das Muster. Ich habe jemand anders kennengelernt, ein alter Pfingstler, der praktisch raus ist aus der Pfingstbewegung, der in einer relativ konservativen Gemeinde Prediger war dann. Ja. Und ich habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, von der Bibel her gebe ich dir in allem Recht. Aber ich habe eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht und die kann ich nicht verleugnen und deswegen bleibe ich Pfingstler. Der hat also immer noch für sich selber in Sprachen geredet. Der hatte eine Vision. Und das ist der Trick des Teufels, ein Lichtengel, der kommt und sagt, du bist ein ganz besonders auserwähltes Werkzeug Gottes. Dich hat Gott zu großen Berufen. Folge mir und du wirst Großes sehen. Ja? Und das tun die Leute. Und dann sind sie, der war deswegen wegen dieser mystischen Erfahrung nicht bereit, die biblischen Konsequenzen zu sehen und sich vom Pfingstertum innerlich abzuwenden. Ja? Der hat gesagt, diese Erfahrung kann ich nicht verleugnen. Das will ich behalten. Aber von der Bibel her gebe ich dir völlig recht. Ja? Das ist schlimm. Aber das sind diese Dinge, wo man aufpassen muss. Ja? Wo der Feind einen fängt, indem er das Ego hochhebt und sagt, ich bin was Besonderes. Der Engel hat es gesagt.
Und die Anknüpfung ist ja an diesem Wort Gottes, wo steht, der Herr Jesus hat gesagt, ich gehe und ihr werdet größere Dinge vorbringen und viel mehr tun und machen.
Ja. Und, größere Werke.
Und dann wird das daran angeknüpft, das war ja auch ein Problem bei mir damals, als ich zum Glauben kam, da war ja der Reinhard Bonnke damals
richtig.
Und da kam ja diese Bewegung, 86er Jahre, aus baltischen Staaten kam ein Bruder und der hatte Kassetten von ihm mitgebracht. Und dann hat er mir die gegeben und ich saß im Auto und habe mir die angehört. Ich war damals frisch im Glauben. Und er redete so und ich hörte mir die Kassette so an und dann zweiten Abend gesagt, ich habe noch eine hier und dann habe ich mir wieder reingesetzt und habe mir die angehört, die Kassette. Und dann dachte ich schon, irgendwas ist an die Sache faul. Ich habe mir das angehört, kam nach Hause, habe zum Herrn gesagt, Jesus, er hat mir die Kassette angehört. Im Grunde genommen, sag ich, die Botschaft, was er da sagt, sagt nichts Falsches. Aber sage ich, irgendwas ist faul in der Sache. Mein innerlicher Mensch, er wehrt sich irgendwie, das anzunehmen. Was ist da dran? Ich will es wissen. Und dann hat er mir noch eine Kassette gegeben und dann höre ich die wieder, die dritte Kassette. Das waren wahrscheinlich verschiedene Arten, was er da gepredigt hat. Und auf einmal macht es bei mir Klick. Die Botschaft, was er da redet, da wird ja nur geredet von Größe Gottes, von dem, von das muss ich euch bekehren und das, ihr müsst Buße tun. Aber dieser psychische Druck, ich habe das nie gemacht, sagt der Herr. Und dann habe ich die Apostelbriefe genommen und gelesen, da steht nichts von dem, wovon dir da drei Kassetten schon vollgeblabbert haben. Und das war für mich damals, und dann habe ich mit dem Bruder gesprochen, ihm auch gesagt, das Ergebnis, die Kassetten, was ich gehört habe, der war ja voll begeistert davon. Ne? Und dann sagt er, ja, aber der Herr hat ja gesagt, dass viele Wunder werden tun und, die werdet ja das und das machen. Und das tut sich ja bei dir im Leben nichts. Ich sage, ich kann aufs Wasser gehen, ich kann die dann Bergseich ins Meer versetzen, sage ich, wie es geschrieben steht, ich werde einen Baum dir einpflanzen im Ozean und der wird wachsen nach meinem Glauben. Was? Ja, sage ich, das steht geschrieben und ich habe den Glauben. Da sagt er, komm, setzen wir ins Auto, fahren wir zum Dnepr und du wirst übers Wasser gehen. Nein, nein, sage ich, da gehe ich unter. Ich werde jetzt nicht gehen, sage ich, und die beweisen. Und dann, sage ich, bin ich gleicher so wie einer, der zweifelt an seinem Glauben. Warum? Ich werde versuchen, mich zu beweisen. Ich sage, das passiert nur dann, wann der Herr es will und zu seiner Verherrlichung es dienen wird. Aber nicht, dass ich versuche, jetzt jemandem zu beweisen, dass ich habe diesen Glauben. Ich habe den Glauben, in mir habe ich den Glauben und dass der Herr ist mächtig, das zu vollbringen durch mich. Aber sage ich, der Herr Jesus hat sich nicht vom Berg runtergeworfen. Der Herr Jesus hat das, die Steine nicht zum Brot gemacht. Warum? Weil der Teufel ihm damals gesagt hat, wenn du der Sohn Gottes bist, und genauso fragst du mich jetzt, aha, komm, beweise es, wenn du das besitzt. Aber damals habe ich das auch als eine Offenbarung von dem Herrn erlebt, auch diese Äußerung, die kam nicht von mir, aber das war auch, ich habe zum Bruder das gesagt, aber das war auch mir eine Speicherung, damals auch eine Offenbarung von dem Herrn, auch ganz klar und deutlich gesagt wurde, da wurde mir das Wort Gottes auch klar geworden damals, weil der Teufel hatte gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise es mir. Und das ist ja immer, dieser Anknüpf geht ja immer wieder, beweise mir, dass du dir den Geist Gottes besitzt. Beweise es. Und seitdem ist es mir so leicht geworden, den Widerstand zu leisten gegenüber dieser ganzen. Aber was dahinter, immer wieder steht ja, wenn, dann musst du es beweisen. Die versuchen ja es alle zu beweisen.
Ja, ich denke, wir sollten allmählich ans Ende denken. Es ist 10:30 geworden, kaum, dass wir hier so richtig angefangen haben. Ich weiß nicht, ja, wenn jetzt nicht noch was ganz Dringliches, Wichtiges ist, würde ich sagen, wir machen hier einen Punkt rein und morgen gibt es nochmal, ja, morgen Abend eine Austauschzeit. Ich denke, das sollten wir so handhaben, aber es war, denke ich, ganz interessant mal so.
Ja, vielleicht kann jemand mit uns Gebet abgeben.